begrüßt mit mir Norbert Lied. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen aus der Schweiz. Da liegt auch nicht mehr Schnee als hier. Also zumindest nicht da, wo ich wohne, wo wir wohnen. Das ist so im Zürcher Gebiet. Über Weihnachten, über die Weihnachtstage waren wir mit der ganzen Familie, mit 11 Enkelkinder und Schwiegersöhne und Töchter, 21 Personen im Berner Oberland, hatten uns da eine Hütte gemietet. Alles mitgenommen, aber auch kein Schnee. Haben wir uns in die Sonne gelegt, T-Shirt an, Decke ausgebreitet, Lagerfeuer gemacht, war auch gut. Und die Enkelkinder, die konnten toben. Dem Herrn sei Lob und Dank. Ich danke auch für die Einladung, dass ich heute Abend und auch morgen und übermorgen unter Ihnen sein darf. Ich habe das noch in guter Erinnerung von letztes Jahr und ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit, wo Sie auch herkommen und auch der lokalen Gemeinde, Gottes reichen Segen. Vielen Dank auch für die Lieder, die am Anfang gespielt wurden, zur Einstimmung für diesen Dienst heute Abend. Ja, prophetische Aussagen über das Zeitgeschehen. Da könnte man natürlich sehr, sehr viel drüber sagen. Ich möchte heute Abend einen Themenbereich herausgreifen, der mit Henoch zu tun hat. Henoch, ein Mann Gottes aus dem Alten Testament, der entrückt worden ist, den Gott zu sich geholt hat, weil er ihm gefiel. Und ich möchte drei Stellen über Henoch lesen. Ich meine, es gibt drei Stellen, drei prägnante Stellen über diesen großartigen Gottesmann damals in der Zeit, in der er lebte, in der er sich bewährt hat. Das war ja wirklich keine einfache Zeit. Sein Sohn hieß Methuselah. Wie alt wurde Methuselah? 969 Jahre, wunderbar. Ja, der älteste Mann der Welt. Nachher kam dann schon Noah, die Sintflut. Also die Zeit, in der er damals lebte, das Zeitgeschehen, in dem er sich bewegte, war nicht einfach, aber er hat sich in dieser Zeit bewährt. Als ein Mann Gottes, als ein Kind Gottes, als jemand, der Gott fürchtete, der Gott liebte, der mit Gott ging, der sein Leben auf Gott eingestellt hat, dessen Leben Gott gefiel. Er hatte sogar das Zeugnis von Gott, du Henoch, du gefällst mir, du gehst mit mir. Und Henoch, der hat so gelebt, ob das jetzt am Tag war, ob das in der Nacht gewesen ist, ob er alleine war, ob er mit seiner Familie gewesen ist, ob er mit Nachbarn oder mit Freunden zusammen war. Er hat so gelebt, wie es Gott gefallen hat. Und da sage ich mir, Mensch, das ist doch so ein wunderbares Zeugnis, eigentlich auch ein Reden Gottes in unsere Zeit, in unser Zeitgeschehen hinein. Wir leben wirklich in einer Zeit, die nicht einfach ist, nicht wahr? Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Wir haben das reinste Tohuwabohu auf politischem Feld und auch gesellschaftsmäßig. Zurzeit wird unsere ganze Kultur irgendwie so verändert und so weiter und so fort. Auch wirtschaftlich weiß man nicht, wie es weitergeht. Europa steht Kopf, die ganze Welt steht Kopf, die Polizei weiß ich auch nicht mehr zu helfen. Und alle Gesetze werden über den Haufen geworfen, alles wird verändert. Und zum Beispiel der Islam, der wird dargestellt als eine Friedenskultur, als eine Friedensreligion. Und fundamentale Christen, also Christen, die an Jesus Christus glauben, die an die Bibel glauben, die werden als eine Gefahr für die Gesellschaft dargestellt. Wussten Sie das, dass sie eine Gefahr sind? Und was für eine, dass sie sich überhaupt hierher trauen? Ja, also es ist alles durcheinander. Aber in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, dürfen wir uns wie Henoch damals bewähren. Mit Gott gehen, mit Gott leben. So dass sein Plan unser Plan ist, dass sein Wille unser Wille ist, dass sein Weg unser Weg ist, der Jesus Christus heißt und den wir unerschrocken und ermutigt gehen, bis dass der Herr kommt. Oder, ja gut, wenn wir sterben müssen, aber wenn er dann kommt, dann werden wir auch auferweckt. Ne? Oder was schöner wäre, lieber überkleidet zu werden als entkleidet. Wollen wir uns den Henoch und seine Zeit, das Zeitgeschehen, in dem er lebte, mal ein bisschen näher anschauen? Aber wie gesagt, bevor wir das tun, lese ich mal diese drei prägnanten Stellen. Das erste ist 1. Mose Kapitel 5, ab Vers 21, da wird er zum ersten Mal erwähnt. Und Henoch lebte 65 Jahre. Da zeugte er den Methusalah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusalah gezeugt hatte. Und er zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, Luther sagt, und er ward nicht mehr gefunden, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die nächste Stelle über Henoch im Hebräerbrief, da werden ja auch die Glaubenshelden aufgezählt, Hebräer Kapitel 11. Was ist der Glaube? Der Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glauben Sie an die Entrückung? Auch wenn man sie sich nicht vorstellen kann? Glauben Sie, dass Gott ist? Glauben Sie, dass er noch auf dem Thron sitzt? Glauben Sie, dass alles, was in dieser Welt geschieht, zurzeit auch geschieht, alles Sinn und Zweck hat und alles einen göttlichen Plan beinhaltet? Wunderbar. Glauben Sie an Jesus Christus, das Wichtigste. Oh, das ist unser Halt, das ist unser Fundament. Man kann ja fast die Menschen verstehen, die verzweifeln, die nicht mehr weiter wissen, weil sie keine tragende Hoffnung haben. Das ist so schön als Christen. Ich erinnere mich jetzt einfach gerade daran, dass der Apostel Paulus das den Christen immer wieder schreibt, so oft: Wir wissen aber. Ja, oder er sagt, wenn er über die Entrückung redet, dann schreibt er: Wir wollen euch nicht in Unwissenheit lassen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung mitten im Zeitgeschehen, in dem Tohuwabohu, in dem wir leben. Wir wissen aber, dass wir einen Bau haben von Gott im Himmel bereitet, nicht mit Händen gemacht, von Gott selber. Wir wissen. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich finde das so schön, als Paulus sich damals bekehrt hat, da stellt er diese großartige Frage: Herr, wer bist du da vor den Toren Damaskus? Und der Herr antwortet ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und am Ende seines Lebens in der Todeskammer, da kann er sagen: Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Sein ganzes Leben hindurch. Und am Anfang, als er sich bekehrte, da fragt er den Herrn: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann wird er zum Apostel berufen. Und Gott gebraucht ihn wunderbar. Und am Ende seines Lebens, wieder in der Todeskammer, kann er sagen: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir die Krone der Gerechtigkeit bereitgelegt, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Allen, die seine Erscheinung lieb haben. Warum sagt er das? Er hätte doch sagen können: Für mich ist die Krone der Gerechtigkeit bereitgelegt, weil ich einen guten Kampf gekämpft habe, weil ich Glauben gehalten habe. Aber nein, er sagt: Allen, die seine Erscheinung lieb haben, kriegen eine Krone der Gerechtigkeit. Damit will er sagen: Hört mal, Leute, Mein Glauben, mein Kampf, meine Taten, meine Werke, mein ganzer Werdegang, alles, was ich getan habe, meine Missionsreisen, standen alle im Licht der Wiederkunft Jesu. Ich habe immer mit ihm gerechnet. Ich habe seine Erscheinung lieb gehabt und darum habe ich gebetet, darum habe ich gewirkt, gearbeitet. Und so darf auch uns dieser Gedanke an die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus antreiben. Zum Glauben, zur Gewissheit, zu guten Taten, Zeugnis zu sein mitten in dieser Welt, in der es immer schlimmer aussieht. Also, das ist Glaube. Hebräer 11, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohl gefallen hatte. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und die dritte und letzte Stelle in Bezug zu Henoch, die finden wir im Judasbrief. Judasbrief hat ja nur ein Kapitel. Und da heißt es ab Vers 14, von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Prophetische Aussagen über das Zeitgeschehen. Und da geht es mir tatsächlich auch um Henoch und um sein Umfeld und darum, dass ich das in den letzten Tagen, in der letzten Zeit wiederholt. Das Leben des Henoch war prophetisch. Henoch ist für mich auch ein wunderschönes Bild für die Gemeinde Jesu. Prophetisches Bild, Vorschattung oder Symbol, wie immer man das auch sagen will. Denn er wurde ja durch Glauben ausgezeichnet wie die Gemeinde. Er bewährte sich in seiner Zeit und vor allen Dingen, er wurde vor der Sintflut, vor der großen Katastrophe des Untergangs der damaligen alten Welt, wurde er entrückt. Diese Verheißung hat Gemeinde Jesu auch. Es heißt über Gemeinde, dass der Herr sie vor dem Zorn Gottes von der Erde wegnehmen wird. Da gibt es mindestens 4 oder 5 Stellen im Römerbrief, im Epheserbrief, im 1. Thessalonicher Brief und so weiter. Und wir wissen, die Offenbarung, die sogenannte Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, das ist das Buch des Zornes Gottes über die Welt. Ja, die Leute rufen ja dann, Berge bedeckt uns, denn gekommen ist der große Zorn von dem, der auf dem Thron sitzt, und wer kann bestehen? Und wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde vor dem Zorn bewahrt ist, dann ist sie offensichtlich, davon gehe ich aus, vorher entrückt worden. Henoch wurde also auch vor der Sintflut entrückt. Noah hingegen musste durch die Sintflut. Und der Noah, den dürfen wir jetzt sehen als ein Symbol oder Vorschattung oder als ein Bild für das jüdische Volk, für Israel. Während Henoch vorher entrückt wurde, musste der Noah durch die Sintflut, wurde aber in der Sintflut bewahrt und kam dann auf eine, in Anführungsstriche, auf eine neue Erde. Ja? Denn die Erde war nach der Sintflut nicht mehr gleich wie vorher. Und so wird es mit Israel übrigens auch sein. Die Gemeinde wird entrückt, vor der großen Trübsal, nach meiner Erkenntnis. Und Israel muss durch die Trübsal, durch die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, wird aber darin zu einem großen Teil bewahrt, der Überrest, der gläubige Überrest Israels. Und dann kommt Jesus Christus wieder und das Millennium wird aufgerichtet und Israel landet sozusagen auf einer neuen Welt. Und dann wird Israel zum Haupt der Völker. Also überall prophetische Vorschattungen. Der Henoch ist auch ein Bild, ein Symbol für die Gemeinde Jesu, weil er so eine Vollkommenheitsperson gewesen ist. Das heißt, er war, wir haben das hier gelesen in Vers 14 im Judasbrief, von diesen hat aber auch Henoch der siebte nach Adam. Aha, also er hat ganz früh gelebt. Er war praktisch die siebte Generation nach Adam. Sieben ist ja eine Vollkommenheitszahl. Und wir wissen, die Gemeinde Jesu wird von dieser Erde weggenommen, wenn sie vollendet ist. Römer Kapitel 11, da heißt es in Vers 25, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird in den Leib Christi, dann wird sie offensichtlich von dieser Erde weggenommen und dann hebt Gott den Faden Israel wieder auf und ganz Israel, der ganze Überrest Israels, wird gerettet. Der Herr Jesus kommt später nach Zion zurück und wälzt das Gottlose von Jakob, von Israel ab. Also, Henoch hat so etwas Vollkommenes an sich und das ist jetzt interessant. Henoch ist auch nicht nur der siebte nach Adam, Henoch ist auch die siebte Person in einer Folge von sieben Personengruppen, die negativ im Judasbrief erwähnt werden. Und das möchte ich heute Abend kurz aufgreifen, weil es ja um unser Zeitgeschehen geht. Der Judasbrief ist der letzte Brief vor der Apokalypse. Ist es so? Der Judasbrief geht zu Ende. Interessanterweise, darin wird ausgerechnet die Entrückung des Henoch, des siebten von Adam, erwähnt. Und dann schlagen wir den Judasbrief einmal um eine Seite und dann sind wir in der Apokalypse oder kommen da so langsam hinein. Und da kann man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob Gott das nicht chronologisch so extra gemacht hat. Den Judasbrief als letzten Brief vor der Offenbarung zu erwähnen, um uns zu zeigen im Judasbrief, hört mal Leute, das wird die christliche und die weltweite Situation, das Zeitgeschehen prägen, kurz vor der Entrückung und kurz vor dem Eingang in das letzte Buch der Bibel. Und jetzt möchte ich mal kurz diese sieben Personengruppen erwähnen im Zusammenhang, in der Reihenfolge, so chronologisch. Und das eben unser Zeitgeschehen heute. Es ist, als wenn Gott uns sagt, ich wiederhole mich, wenn ihr das seht, dass das wieder aufkommt und dann aber nicht nacheinander, sondern miteinander unser Zeitgeschehen bestimmt, dann erhebt eure Häupter, weil sich die Entrückung naht. So möchte ich das verstanden wissen. Die erste Personengruppe ist das jüdische Volk, Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr das ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Also da wurde auf der einen Seite ein jüdisches Volk aus Ägypten gerettet, erlöst, aber auf der anderen Seite gab es viele in diesem Volk, die sind einfach offensichtlich nur mitgelaufen. Sie hatten den jüdischen Namen, sie waren Israeliten, sie waren dem Fleisch nach von Abraham abhängig, von Abraham geboren, ja, stammten von Abraham ab, aber im Herzen glaubten sie nicht. Es waren, so könnte man sagen, Namens-Israeliten. Und die erreichten auch alle das Ziel nicht, das Gott für sie vorbereitet hatte. In der letzten Zeit, wir haben gelesen, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, sollst du aber wissen, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden, verführerischen Geistern von Dämonen anhängen und sich verführen lassen. In der letzten Zeit wird es ein immer größeres Namenschristentum geben, die dem Namen nach wohl Christen sind, die getauft sind oder was weiß ich alles und vielleicht konfirmiert oder Kommunion und so, aber die im Herzen nicht glauben, die Kompromisse eingehen, die die Bibel nicht mehr als Wort Gottes ernst nehmen. Wenn man das liest, ich weiß, das ist ein bisschen negativ, aber ich habe das dieser Tage gelesen, eine Pfarrerin schlägt vor, ja, wir sollten in unseren Kirchen alle christlichen Symbole, die sollten wir eigentlich ausräumen, wegnehmen, wegtun und dafür Gebetsnischen für Moslems einrichten. Mitten in den Kirchen. Da fragt man sich dann natürlich schon, und das ist kein Einzelfall, ja. In anderen Kirchen wurde dann demonstrativ wurde ein Gebetsteppich, ein muslimischer Gebetsteppich ausgerollt, um zu zeigen, wir glauben eben auch an Allah und Allah ist derselbe Gott wie der Gott der Christen und der Gott der Juden und wir lesen aus dem Koran in der Kirche, aus dem Koran vor. Und dann wurde behauptet, der Koran ist genauso ein heiliges Buch wie die Bibel oder sogar noch heiliger, denn die Bibel wurde nicht zitiert. Und die wird in Frage gestellt. Und viele in unseren Landen, die laufen da mit und werden da beeinflusst. Namenschristentum. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die erwähnt wird, sind Engel. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und der Finsternis verwahrt hat. Engel, Moment mal, Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, ihre Behausung verließen, die von Gott gegebene, bestimmte Ordnung für sie, Behausung für sie, Herrschaftsbereich für sie, haben diese Engel verlassen. Und das sind die Engel, die zu Dämonen wurden zur Zeit Noahs, das heißt zur Zeit der Sintflut. Sie haben ihre von Gott gegebene Bestimmung verlassen, wie immer das auch passiert ist damals, da haben wir keinen Einblick, aber die Bibel sagt uns im 1. Mose 6, sie sind zu den Menschenkindern eingegangen, haben sich mit Menschenkindern verbündet, auch leiblich verbunden und die Folge war die Sintflut. Achten Sie darauf, sie haben die von Gott gegebene natürlichen Gesetze, die ihnen Gott gegeben hatte, verlassen und eben etwas ganz anderes getan. Ja, und das hatte die Sintflut zur Folge. Und dann kommt es zur dritten Personengruppe, und das ist erschreckend, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen. Für was? Für die Endzeit. Also jetzt sagt uns der Schreiber des Judasbriefes, Judas eben, leiblicher Bruder des Herrn, inspiriert durch den Heiligen Geist, das, was die Sodomiten taten und die Menschen in Gomorra, ist eigentlich das Gleiche, was die Engel getan haben zur Zeit von der Sintflut. Denn die Bibel sagt hier, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese, wie die Engel, ihre natürliche Behausung verlassen haben, das von Gott gegebene Naturgesetz verlassen haben, anderem Fleisch nachgingen und somit die Unzucht bis zum Äußersten getrieben haben. Das heißt, Unzucht bis zum Äußersten, das ist, dann ist Schluss. Dann kommt Gericht. Und das war sowohl bei der Sintflut so, den Engeln, als auch bei Sodom und Gomorra. Und das wird am Ende wieder sein. Gefällt mir auch nicht so, darüber zu reden, aber so steht es hier im letzten Buch vor der Apokalypse, im letzten Buch vor der Entrückung des Henoch. Mehr möchte ich da gar nicht drüber sagen. Dann die vierte Person in Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Was war denn der Weg Kains? Das steht in 1. Mose Kapitel 4. Ich weiß nicht, ob in Vers 16 oder so. Jedenfalls 1. Mose Kapitel 4. Da steht über Kain: Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Das ist unser Zeitgeschehen heute auch wieder, ja? Nicht diktatorisch von oben befohlen, wie, sagen wir mal, zur Zeit Hitlers oder im Kommunismus, sondern heute freiwillig bis in die Kindergärten hinein, in die Schulen hinein, bis in die Wohnungen, in die Häuser hinein, bis in die Politik hinein. Heute macht man es freiwillig und immer stärker weg vom Angesicht des Herrn. Ich glaube, natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt ja immer noch Christen und viele Christen und Menschen bekehren sich auch, aber unsere christliche Gesellschaft als Großes und Ganzes ist dabei, den Weg Kains zu gehen, von Gott weg, vom Wort Gottes weg, von seiner Autorität und von seiner Liebe weg. Die fünfte Person: und haben sich um Gewinns willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben. Was hat der Bileam gemacht? Der Bileam hat um des Gewinns willen, um des Geldes willen, hat der Israel verraten. Er war sogar so weit, Israel zu verfluchen, nur um dafür Geld zu bekommen. Und das ist ihm ja nicht gelungen, er musste ja Israel segnen, aber er hat dann nachher einen Weg gefunden. Ja, dann kamen die Verführung durch die Midianiter mitten in das jüdische Volk hinein und so sollte es zerstört, zersetzt werden. Gerade die christlichen Nationen, das christliche Abendland, ist heute dabei, um des Geldes willen, nicht zuletzt um des Petrodollars willen, Israel zu verraten, Israel zu verkaufen, Israel loszulassen, Israel zu boykottieren, um des Geldes willen. Und sechstens, und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Das ist nun die sechste Personengruppe: Korah, Datan. Was haben die gemacht damals? Die haben sich gegen Mose und gegen Aaron erhoben und die in Frage gestellt und gesagt: Wir sind doch genau dasselbe. Mose war ja der Repräsentant des Wortes Gottes. Aaron war der Repräsentant des Opfers und die Widersetzlichkeit Korahs war die, dass er sich dagegen stellte, gegen Mose, gegen das Wort, gegen Aaron, gegen das Opfer und er sagte, die ganze Gemeinde ist heilig. Alle sind wir gleich heilig. Alle Wege führen zu Gott. Ihr müsst euch gar nicht etwas Besonderes einbilden. Was meint ihr überhaupt, wer ihr seid? Und das haben wir heute auch wieder, indem man sagt, hört mal, alle Wege führen zu Gott. Alle Religionen sind gleich. Allah genauso wie der Gott Israels und der Gott der Christenheit und irgendwie führen alle diese Religionen, ob Buddhismus oder nicht, die führen alle irgendwie zu Gott und das mit dem Opfer Jesu allein, also das könnt ihr gerade vergessen. Was bildet ihr euch als Christen überhaupt ein, dass ihr meint, ihr alleine habt das Wort Gottes? Dass ihr meint, Jesus alleine sei der Weg und man käme nur durch ihn und durch sein Opfer in den Himmel? Was denkt ihr eigentlich von euch? Ihr seid im Weg. Ihr stört die Gesellschaft, ihr stört den Frieden, ihr macht alles kaputt. Das ist die Widersetzlichkeit Korahs. Und auf einmal heißt es, siebte Person, Henoch. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten. Ich finde das fantastisch. Das ist mir eine solche Ermutigung, das kann ich Ihnen sagen. Da war die Bibel gerade mal 5 Kapitel alt. Und da verkündigt der Henoch schon die Wiederkunft Jesu. Ich sah den Herrn kommen mit Myriaden von Heiligen. Also nicht nur mit Engeln, wahrscheinlich auch mit geheiligten, gläubigen Menschen. Also können wir uns die Frage stellen, hat der Henoch schon so einen Blick gehabt? Er sah die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit und offensichtlich wird Gemeinde ja dabei sein, die dann vorher entrückt worden war. Da verkündigt doch der Henoch die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und das ist heute, wie lange ist das her? Wie viel tausend Jahre? 6000 Jahre oder was? Ungefähr, glaube ich, ne? Meinen die Gelehrten. Dass unsere Geschichte, so die Menschheitsgeschichte ungefähr 6000 Jahre alt ist oder so. Da verkündigt er schon die Wiederkunft Jesu. Sie machen keinen Fehler, wenn sie das auch tun. Redet doch nicht so viel über die Wiederkunft Jesu und guck mal, er ist also immer noch nicht gekommen und da sind schon wieder so viele gestorben und wie viele Generationen von Christen sind verstorben und die haben auch an die Wiederkunft Jesu geglaubt. Ja und? Das ist doch das Thema, das ist doch die Hoffnung, das ist doch, wohin uns das Zeitgeschehen prägt und wohin es uns drängt und warum wir beten sollten. Herr, komme bald! Wir mussten dieser Tage, das muss man ja so als Großeltern, immer mal wieder auf Enkel aufpassen. Eins war erkrankt, musste ins Krankenhaus. Stellen Sie sich mal vor, mit 2 Jahren. Gehirnschlag. 2 Jahre. Krankenhaus gekommen, aber der Herr hat Gnade gegeben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, ist nichts zurückgeblieben und muss jetzt weiter Blutverdünner nehmen. Mit 2 Jahren. Und dann müssen Sie mal so einen zweiten, das ist ein Rabauke, sage ich Ihnen. Wenn der sich verletzt oder so, ja, und der rennt überall hin. Na gut, das gehört jetzt gar nicht dazu. Aber ist auch Zeitgeschehen, oder? Ist auch Zeitgeschehen. Das erleben wir ja alle irgendwo mal wieder. Und dann mussten wir auf seinen älteren Bruder aufpassen, der ist etwas über 3 Jahre alt. Und und dann hat er auch bei uns übernachtet und so weiter und so fort. Und dann sollte er abgeholt werden und dann sagt die Oma, die sagt dann zu dem Oliver, heißt er, etwas über 3 Jahre, dann sagt er, du Oliver, der Papa kommt gleich und holt dich ab. Da hätten sie den mal sehen sollen. 3 Jahre. Die Augen so groß. Ja, Mein Papa holt mich ab. Und ich liebe meinen Papa. Oh, ich sage ihm. Aus Kindermund. Ich habe mir gedacht, ja. Das ist es doch. Der Papa holt uns ab eines Tages, der Befehl Gottes. Und dann kommt Jesus Christus zurück. Wohl dem, die seine Erscheinung lieb haben, sagt Paulus. Ich liebe meinen Papa, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Den Abba, den Vater im Himmel, seinen Sohn Jesus Christus. Ich liebe ihn, oh Herr, komme bald. Jeden Tag sollten wir beten, Maranatha, komme bald. Hol uns aus dem Zeitgeschehen. Es gibt nichts Besseres für unsere Welt. Das hat mal jemand gesagt, Karl Friedrich Hering, es gibt kein Friedensreich der Gerechtigkeit ohne Christus und für die Welt keine Hoffnung, ehe sie nicht unter die unmittelbare Herrschaft Gottes und seines Gesalbten kommt. Es gibt keine Hoffnung für unsere Welt als nur die eine Hoffnung, dass doch der Herr Jesus Christus bald wiederkommen möchte. Und er wird richten. Heute leben wir noch in der Zeit der Gnade, nicht in der Zeit des Gerichtes. Heute passieren auch Unglücke und Gott lässt manches zu, aber es ist noch nicht die offizielle Zeit des Gerichtes. Es ist immer noch die offizielle Zeit der Gnade, in der jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird, egal wer. Kürzlich, wir haben einen arabischen Bruder, Mitarbeiter, Elia Maurice, vielleicht ist er bekannt, ich weiß nicht vom Namen her, ist ein wunderbarer Evangelist und der hat jetzt kürzlich hat er evangelisiert, gar nicht so lange, hat er evangelisiert vor 60 arabischen Leuten, 56 Moslems und 4 Araber aus Syrien oder so mit christlichem Hintergrund. Und da stand er vor diesen 60 Leuten und hat über Jesus geredet und ihm gesagt, dass Jesus ja auch Flüchtling gewesen ist. Und dass er weiß, was es bedeutet, eine andere Kultur zu haben und eine andere Sprache kennenzulernen und das eigene Land zu verlassen und ganz woanders zu sein und so weiter und so fort. Und dieser Jesus, der kann euch verstehen. Und er evangelisiert und evangelisiert und am Schluss ruft er auf und er sagt, ich rufe euch nicht auf, zum Christentum zu kommen, ich rufe euch nicht auf, in irgendeiner christlichen Gesellschaft zu kommen, ich rufe euch auf, zu Christus zu kommen. Wer das möchte, der soll doch jetzt nach vorne kommen, dann wollen wir miteinander beten. Wissen Sie, wie viel nach vorne kam? 60. Alle 60. Ich war in Ostdeutschland, in einer Gemeinde, da standen 3 Moslems vor der Gemeindetür und guckten und suchten. Und dann hat man sie gefragt, was wollt ihr denn? Und da sagten die nur, wir wollen uns bekehren. Der Islam steht uns bis hier. Der macht doch alles nur kaputt. Ich hörte, ich kann die Zahlen nicht verifizieren, ich weiß es nicht, aber ich habe es eigentlich in einer guten Zeitschrift gelesen, dass sich pro Monat Tausende im Iran bekehren. Tausende pro Monat. Wir haben dann eine CD gemacht von Elia Maurice, der König der Flüchtlinge, ist in arabischer Sprache. Aber das ist der Inhalt, Jesus, der auch Flüchtling war. Wenn Sie arabische Mitmenschen irgendwo kennen oder so, Sie können die kostenlos mitnehmen, die liegt am Büchertisch und können sie verteilen. Können Sie sagen, hier, gucken Sie nochmal, hören Sie mal rein. Es sind auch 2 wunderschöne Lieder drauf, so richtig arabische Lieder von einem Bekannten von uns. Der König der Flüchtlinge. Kostet nichts. Nehmen Sie ruhig 10 Stück oder 20 oder 30 mit. Geben Sie sie aber auch weiter. Ja, gut. Das nebenbei. Aber das möchte ich eben damit gesagt haben, das gehört auch zu unserem Zeitgeschehen. Wir leben noch in der Zeit der Gnade. Da fällt kein Feuer vom Himmel. Aber mit der Entrückung ist das Zeitalter der Gnade abgeschlossen. Ja, Pfingsten hat es begonnen, mit der Entrückung ist es abgeschlossen, umgekehrte Pfingsten. Und dann kommt das Gericht und dann heißt es, dass der Herr dann die Gottlosen wegen ihrer Taten, die sie begangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben, werden sie zur Rechenschaft gezogen. Ja, Henoch Der siebte in dieser Reihenfolge von Gruppen, von diesen Negativgruppen, diesem sündigen Erscheinen. Und das läuft aus und da wird Henoch herausgenommen und in den Himmel geholt. Und ich frage mich, und ja, das ist es, wenn wir auf unser Zeitgeschehen schauen, dürften wir nicht auch damit rechnen? Wir haben das alles kompakt heute. Vielleicht wie nie zuvor. Und könnte es sein, dass die Vollzahl der Nationen bald eingeht und der Herr Jesus Christus wiederkommt? Die andere Stelle noch, hier im 1. Mosebuch, Kapitel 5, Abvers 21. Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte. Wann hat sich Henoch bekehrt? Wie alt war er? Kann man das wissen? Offensichtlich 65 Jahre. Ja, da gehen wir in Rente, da hat er sich bekehrt. Ja, denn es heißt, Henoch lebte 65 Jahre, dann zeugte er den Methuselah und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Also, dann hat er sich mit 65 Jahren bekehrt, als Methuselah gezeugt und geboren wurde und dann ist er 300 Jahre lang mit Gott gegangen und dann war er 365 Jahre, da wurde er entrückt. 300 Jahre wandelte der mit Gott. 300 Jahre, kein Rückfall ins alte Leben. Obwohl er in einer gefährlichen Zeit, möchte ich mal sagen, lebte. In einem negativen Zeitgeschehen lebte. Lebte er bewährt. 300 Jahre mit Gott ging er. 300 Jahre hielt er sich an Gott. 300 Jahre kein Abfall, kein Rückfall ins alte Leben. Tag und Nacht. Ob in der Familie, alleine, mit Freunden, mit Nachbarn, wo er arbeitete, er lebte immer mit Gott. Jeder wusste, dieser Henoch geht mit Gott. Das war ein Zeugnis. Ich habe mich gefragt, warum hat der Henoch sich mit 65 Jahren bekehrt, als er den Methuselah gezeugt hat und geboren? Ich weiß es nicht. Ich muss offen sagen, jetzt kann man nur so ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen, aber Methuselah bedeutet, ist er tot, so wird Gott senden. Und man weiß, die schlauen Leute haben das ausgerechnet, Methuselah ist gestorben im Jahr der Flut. Mit 969 Jahren. 969 Jahre ist er gestorben und kurz nach seinem Tod, sagen wir aber vielleicht ein halbes Jahr danach, kam die Sintflut. Könnte das so gewesen sein? Warum hat Henoch diesen Namen seinem Sohn gegeben? Ist er tot, so wird Gott senden. Henoch war Prophet. Er hat die Wiederkunft Jesu gesehen mit seinen Milliarden Heiligen. Vielleicht hat ihm Gott das geoffenbart, das Gericht. Ich weiß es nicht. Und könnte das sein, dass Henoch sich dann gesagt hat, wenn das kommt und sich Prophetie erfüllt, dann will ich mein Leben ändern, dann will ich mich bekehren zu Gott. Und das ist es, was die Prophetie möchte, auch in unserer Zeit. Die Prophetie möchte Sie und mich dahin führen, ein Leben mit Gott zu leben. Die Prophetie der Bibel, die Wahrheit, möchte Sie dahin führen, sollte es noch nicht geschehen sein, sich zu bekehren. Sie sollen wissen, es gibt ein Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es kommt zu einer Apokalypse. Sie wird kommen, irgendwann wird sie kommen. Und Gott will sie da nicht einfach mit einer Rute schlagen, sondern er will uns warnen, er will uns die Wahrheit sagen und er will damit auch in Liebe sie aufmerksam machen und sagen, hör mal, es wird höchste Zeit, dass du Hoffnung kriegst. Es wird höchste Zeit, dass du dich bekehrst, dass du meinen Namen anrufst, dass ich dich herausrette, dass ich dich auch zum Leibe Christi hinzutue, zur Gemeinde und dass du auch bei der Auferstehung dabei bist oder bei der Entrückung. Das möchte Gott. Und das will biblische Prophetie. Sie will uns warnen, sie will uns anspornen, unser christliches Leben so zu leben. Henoch ist der Einzige in diesem Todeskapitel. Sie müssen mal lesen, 1. Mose Kapitel 5. Jared wurde so und so alt und er starb. Kenan wurde so und so alt und er starb. Adam wurde so und so alt und er starb. Und andere Namen. Er wurde so und so alt und er starb. Und da sticht der Henoch heraus. Er war 365 Jahre alt und Henoch nahm ihn weg. Was für eine Hoffnung. Mitten im Todeskapitel, eine Person des Lebens. Und das sind sie auch. Das sind wir als Gemeinde Jesu auch. Mitten in unser Zeitgeschehen gestellt. Mitten in einer sterbenden Welt. Mitten in einer, ja, Durcheinanderwelt sind wir die Kinder des Lebens, eines lebendigen Gottes, die mit Gott gehen und ein Zeugnis sein möchten, dass auch andere gerettet werden und geliebt werden und Jesus Christus erkennen. Zum Schluss, Hebräer 11 noch einmal. Wo war das jetzt? Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil ihn Gott entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ist das herrlich? Ich habe mir gedacht, was würde Gott mir sagen? Das kommt mir so vor, so als wenn Gott so irgendwie mit dem Henoch gegangen ist und als wenn er ihm so den Arm um die Schulter gelegt hat und gesagt hat, weißt du was, Henoch? Henoch, du gefällst mir. Du gefällst mir. Du gehst mit mir. Und weißt du was? Jetzt nehme ich dich mit zu mir nach Hause. Und dann weggeholt. Was würde Gott über mich sagen? Was würde er zur Zeit über sie sagen? Du gefällst mir. Du gehst mit mir. Herrlich. So dass er den Tod nicht sah und wurde nicht mehr gefunden. Man hat ihn also gesucht. Ja, wie wird das sein mit der Entrückung? Haben Sie eine andere Idee? Ich meine, es muss ja irgendwie so sein, ne? Wenn plötzlich Menschen fehlen. Wie war das? Die Mutter hatte das Essen fertig, die Mama Henoch, Suppe war fertig. Man sagte, Kinder, Essen kommen, Henoch, Methuselah, komm an den Tisch. Er war schon 300 Jahre alt. Er war da schon 300 Jahre alt, stimmt. Ich weiß nicht, ob der noch am Wachsen war. 300 Jahre vielleicht. Ne? Und die kommen alle. Tisch ist gedeckt. Kerze brennt. Ja, wo ist denn der Papa? Der ist doch sonst immer pünktlich. Wo ist er denn jetzt, Mensch? Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Die Suppe wird aber kalt. Und die warten vielleicht 10 Minuten. Ja, was ist denn der Papa? Mensch, hey, Methuselah. 300 Jahre alt. Geh mal raus, guck mal. Methuselah rennt raus, kommt zurück und sagt, nee, der Papa ist nicht da. Gehen sie zu den Nachbarn. Habt ihr Henoch gesehen? Ja, der hat da eben noch Holz gehackt, da hinten am Waldrand. Da haben wir noch gesehen heute Morgen. Da ist er doch meistens. Ja, und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ja, der Henoch kommt nicht mehr. Ja, dann müssen wir ihn suchen und dann rufen sie die Feuerwehr an. Und dann wird ein Suchtrupp aufgestellt und Henoch wird gesucht und er wurde nicht mehr gefunden. Er war weg. Sein Leben gehörte Gott. Henoch glaubte übrigens an die Entrückung. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Gibt es für die Entrückung eine Voraussetzung? Werden nur die Heiligen der Heiligsten entrückt? Nur eine Elite? Es gibt so eine Lehre. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird aus den Toten auferstehen oder, sollte er noch leben, zu diesem Zeitpunkt entrückt werden. Aber wer diese Beziehung zu Jesus Christus nicht hat, der bleibt zurück, der hat keine Hoffnung. Glauben. Ich erinnere mich noch daran, weiß nicht, ob ich es hier sogar schon mal erzählt habe, das weiß ich jetzt gar nicht, letztes Jahr. Aber da war meine Frau und ich, wir waren ganz jung verheiratet. Also wir hatten uns bekehrt. Ach so, nee. Ja, so jung auch wieder nicht. Entschuldigung. So jung auch wieder nicht. Aber ganz jung. Wir waren gerade 300 Jahre verheiratet. drei Monate ungefähr waren wir verheiratet, tatsächlich. Und waren auch erst drei Monate gläubig. Wir haben uns bekehren dürfen zusammen, übrigens durch eine Botschaft über biblische Prophetie. Und dann haben wir uns auch dann gleich, haben wir gleich geheiratet und so. Und dann wurden wir eingeladen auf eine sogenannte Heiligungskonferenz. Und da sind wir da hingegangen, haben gedacht, ja, da müssen wir hin und das ist alles wichtig und so. Und dann sprach man da auch ziemlich eindringlich, unter anderem auch über die Entrückung. Und dann durften nachher Fragen gestellt werden. Und dann habe ich mich gemeldet und ja, und dann sagt er, ja, bitte. Und dann sage ich, ja, wie ist das denn, wenn ich bin jung verheiratet und so und da ist manchmal noch ein bisschen so, man muss sich so Reibungspunkte. Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau eine Auseinandersetzung und in dem Moment, sie will einen roten Teppich und ich einen grünen. Und und in dem Moment findet die Entrückung statt. Was ist dann? Und dann guckt er mich an und dann bleibst du zurück. Ja. Ich bin bald im Erdboden versunken. Also wenn wir keinen gläubigen Jugendkreis damals gehabt hätten, ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich noch überhaupt beim Glauben geblieben wäre. Also ich war sowas von fix und fertig. Da habe ich gedacht, dann bin ich nie dabei. Das ist ja immer irgendwas. Und Gott sei Dank, wir wurden dann in die Bibel eingeführt und ja, es gibt nur eine Voraussetzung. Glaube. Wie Henoch. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du gehörst zum Leib Christi und hast volle Hoffnung. Amen.